Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn. Schön, dass Sie dabei sind. Kinder gehen gerne zur Schule. Das hat der Kinderkanal von ARD und ZDF herausgefunden bei seiner Befragung von Schülern der 1. bis 6. Klasse. 80% freuen sich jeden Tag auf die Schulkameraden, die Lehrer und den Unterricht. Das ist ja mal eine gute Nachricht des Tages. Die weniger gute, es fehlen ab 2025 noch deutlich mehr Lehrer, vor allem in den Grundschulen, als bislang von der Kultusministerkonferenz prognostiziert. Wie kommt es zu dieser Fehleinschätzung und vor allem, was bedeutet sie für die kommende Schülergeneration? Das und mehr, nämlich die Fortsetzung der Debatte um den Lateinunterricht heute bei uns im Bildungsmagazin. Die Schülerzahlen steigen und die Lehrer fehlen. So wie einstmals die Lehrerschwemme Dauerthema war, ist es jetzt der Lehrermangel. In allen Bundesländern fehlt bereits heute Personal und es sieht nicht besser aus, wenn man ins kommende Jahrzehnt blickt. Die jüngste Studie der Bertelsmann Stiftung wirkt mit ihrem Ergebnis wie das täglich grüßende Murmeltier. Nur dass es sich diesmal noch ein bisschen schlimmer darstellt, als wir alle es ja ohnehin schon wussten. Silke Schmidt.
Die Schulminister der Länder sind sich des Notstands durchaus bewusst. Die Kultusministerkonferenz ging in ihrer letzten Prognose für das Jahr 2025 von bundesweit 15.300 fehlenden Grundschullehrern aus. Doch diese Voraussagen seien längst überholt, sagt Dirk Zorn, der Experte für schulische Bildung bei der Bertelsmann Stiftung.
Die Lücke wird um einiges, also um etwa 42% höher ausfallen, als bislang in den Planungen der Schulminister in den Ländern unterstellt. Und das schon innerhalb der nächsten 6 Jahre.
Konkret heißt das, zusätzlich zur Prognose der Kultusminister müsse man mit weiteren 11.000 fehlenden Grundschullehrern im Jahr 2025 rechnen. Für die Neuberechnung des Bedarfs hat die Bertelsmann Stiftung aktuelle Daten des Statistischen Bundesamts vom Juni 2019 ausgewertet. Grund für den Lehrermangel seien Pensionierungen und unerwartet hohe Geburtenzahlen.
Die Kinder der Babyboomer bekommen jetzt selber wieder Kinder und die Geburtenziffer ist in einem doch auch für Demografen unerwartet starken Maß gestiegen. Das macht die Schülerentwicklung in den Grundschulen jetzt zunächst so dynamisch.
Dabei fällt es den Grundschulen heute schon schwer, offene Stellen zu besetzen. Es fehlt am Nachwuchs. In Berlin waren zum neuen Schuljahr mehr als 2/3 der Neueinstellungen sogenannte Quer- und Seiteneinsteiger. Ohne diese Menschen werde es in den nächsten Jahren aber auch in anderen Bundesländern nicht gehen, sagt die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Marlies Tepe.
Aktuell müssen wir mit den Menschen arbeiten, die kein Lehramtsstudium haben. Wir müssen ihnen gute Qualifizierung anbieten und die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen müssen Zeit für eine Mentorentätigkeit haben.
Langfristig müsse die Kultusministerkonferenz dafür sorgen, dass die Länder mehr Studienplätze für Grundschullehrer zur Verfügung stellen, so die Gewerkschaftsvertreterin. Die Bertelsmann Stiftung sieht ihre aktuelle Analyse als Weckruf.
Die Botschaft ist, wir müssen jetzt alle Anstrengungen intensivieren, um kurzfristige Lösungen zu realisieren.
Bei der Kultusministerkonferenz hieß es auf Anfrage, man habe die Entwicklung im Blick. Die Länder seien außerdem im regen Austausch, wie Prognosen für bildungspolitische Entscheidungen verbessert werden könnten.
Ja, und wir haben nachgefragt bei der Kultusministerkonferenz. Den Generalsekretär Udo Michalik konnten wir vor der Sendung erreichen und ebenfalls den Bildungsforscher Hans Brüggelmann, der bis 2017 beim Grundschulverband für Qualitätsentwicklung zuständig war. Mit beiden habe ich über die Ergebnisse und Konsequenzen der jüngsten Zahlen zum Lehrermangel gesprochen. Schließlich sind das keine marginalen Zahlen, von denen wir da reden. Vielmehr fehlen fast 11.000 Lehrkräfte mehr als bislang von der Kultusministerkonferenz prognostiziert. Insgesamt sind es zum Schuljahr 2025/26 über 26.000 fehlende Lehrkräfte, eine ganze Kleinstadt. Was sagt Hans Brüggelmann zu diesen Ergebnissen?
Ja, das ist eine dramatische Situation und vor allem haben wir bisher nur über die Lehrkräfte geredet, wir müssen auch über Räume reden. Das Problem ist ja, dass auch die Schulen voll sind und dass man von daher neben der Planung von Maßnahmen, um entsprechende Lehrkräfte zu gewinnen oder zu qualifizieren, auch sehr schnell zusätzlichen Schulraum schaffen muss.
Herr Michalek ist auch bei uns, Herr Michalek, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz. Wie konnte sich denn die Kultusministerkonferenz so verschätzen in ihren Prognosen? An jeder zweiten Grundschule wird es eine zusätzliche Klasse geben müssen, die in der Prognose der KMK nicht eingerechnet ist ab 2025. Zudem das, was Herr Brüggelmann eben sagte, auch Räume fehlen, Material fehlt. Wie konnte das passieren?
Frau Jahn, es ist eigentlich gar nichts passiert, weil wir befinden uns hier in einem kleinen Statistikwettlauf, weil die KMK hat ihre Zahlen im vergangenen Jahr veröffentlicht und dabei die 13. Bevölkerungsprognose des Statistischen Bundesamtes zur Grundlage gehabt. Das, was Bertelsmann jetzt gemacht hat, ist die Zahlen der 14. Bevölkerungsprognose genommen. Auf der Basis wird auch die KMK jetzt im Herbst ihre aktuelle Prognose veröffentlichen. Also insofern haben wir uns da nicht verrechnet, sondern das liegt in der Natur von Prognosen und insofern müssen wir uns jetzt nicht hier so an einem Statistikwettlauf festhalten. Das, was Herr Brüggelmann ausgeführt hat, das ist natürlich richtig und wichtig zu beachten. Aber auch dort haben in den letzten Jahren die Länder schon erhebliche Maßnahmen ergriffen. Wenn ich bloß in Erinnerung rufen darf, baut Berlin zum Beispiel mehr als 50 neue Schulen. Also insofern zeigt sich schon, dass das, was wir in den vergangenen Jahren schon diskutiert haben, hier von den Ländern aufgenommen wird und sich in der Umsetzung befindet.
Aber erschrecken Sie nicht die Zahlen? Es fehlen Lehrkräfte mehr als von Ihnen angenommen. Also da muss ein riesiges Maßnahmenpaket her, um das noch aufzufangen.
Ja, wir sind gerade noch dabei, die einzelnen Zahlen zu sortieren, die jetzt auch von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht wurden. Was den Grundschulbereich betrifft, da hat die KMK mit der letzten Prognose 7.000 Lehrkräfte als zusätzlich definiert. Und für den Grundschulbereich sehen wir bei der Bertelsmann-Analyse 10.994 Personen zusätzlich im Bedarf. Das ist eine Differenz von 3.900. Aber ich will die Hörerinnen und Hörer gar nicht so mit Zahlen spielen quälen, sondern dass das Entscheidende ist, dass wir auch anhand alter Statistiken oder anderer Prognosen in den letzten 2-3 Jahren ja wissen, dass wir in dem Bereich vor massiven Herausforderungen stehen. Und insofern ist das nichts Neues, sondern hier haben sich die Länder auf den Weg gemacht mit Seiteneinsteigerprogrammen, mit Reaktivierung von Pensionären und mit der Steigerung der Zahl der Lehramtsstudierenden, Attraktivität des Berufes. Man schaut in die Länder hinein, wie eine Besoldungsanpassung im Grundschulbereich stattfindet. Also so ist eine ganze Kette von Maßnahmen, die ich Ihnen jetzt gerade aufgezählt habe, die schon greifen, ohne dass jetzt wir anhand der Bertelsmann-Studie einen neuen Aktionismus in Gang setzen müssen.
Die Zahlen der fehlenden Lehrkräfte sind das eine. Das, was sie bewirken, das ist das andere. Herr Brüggelmann, viele tausend Lehrer in den Grundschulen zu wenig. Bedeutet das, dass eine ganze Schülergeneration darunter zu leiden hat? Also welche Folgen kann das für die Bildung, gerade die Basisbildung in der Grundschule haben?
Naja, das wird erhebliche Folgen haben. Sie müssen ja sehen, wir haben nicht nur das Problem, dass es sozusagen einen Basisbedarf gibt, sondern wir haben ja auch das Programm des Ganztagsschulausbaus. Wir haben den Anspruch der inklusiven Bildung. Das sind ebenfalls Maßnahmen, die personalintensiv sind. Und wie Sie zu Recht sagen, die Grundschule legt neben dem Kindergarten die Grundlagen für die Entwicklung der Kinder. Und wenn dann neben dem Unterrichtsausfall, den wir sowieso haben wegen der hohen Arbeitsbelastung der Lehrerinnen und Lehrer, zusätzlich richtig ganze Stellen wegfallen oder fehlen, dann wird das massiven Einfluss darauf haben, welches Lernangebot die Kinder in der Schule erleben.
Den Lehrermangel zu bekämpfen, das ist eine Herkulesaufgabe, das sagen manche. Dazu müsste man die Bildungswelt aus den Angeln heben. Sehen Sie das auch so?
Naja, die Bildungswelt nicht aus den Angeln heben, aber man muss sich sehr darum bemühen, Herr Michalek hat das ja angedeutet, mit konkreten Maßnahmen jetzt diese Lücke zu füllen. Und das kann nicht einfach bedeuten, irgendwelche Personen zu nehmen, sondern die müssen ja auch qualifiziert werden. Es ist ja nicht so, dass Lesen, Schreiben, Rechnen, weil das die meisten Menschen im Alltag können, nun auch einfach zu vermitteln sei, sondern das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und das bedeutet, dass man tatsächlich für diese vielen Personen, die jetzt auf anderen Wegen in die Grundschule hineinkommen, zusätzliche Unterstützungsprogramme braucht. Und man muss auch im Hinblick darauf, dass diese Menschen ja nicht einfach dann nach 5 oder 10 Jahren entlassen werden können, weil man sagt, wir brauchen euch jetzt nicht, dafür sorgen, dass sie eingefädelt werden können in die normalen Laufbahnen.
Was sagen Sie, Herr Michalek, den Eltern, was sagen Sie den Kindern später einmal, die Pech gehabt haben, weil nicht genug Lehrkräfte da waren, weil ihre Bildungsbiografie dann möglicherweise eine andere ist?
Ich würde das noch gar nicht so dramatisieren, wie Sie es jetzt beschrieben haben, sondern wir reden jetzt über Prognosen, die in das Jahr 2025 hineinreichen. Und wie ich ja deutlich gemacht habe, sind die Länder ja seit einigen Jahren schon dabei, adäquate Maßnahmen zu ergreifen, um hier letztendlich gegenzusteuern, um dann auch erfolgreiche Bildungskarrieren zu ermöglichen. Und man kann das auch nicht Land auf Land ab so generalisieren. Wir wissen auch aus unseren Prognosen heraus, dass das in den unterschiedlichen Teilen Deutschlands die Situation eben auch grundverschieden ist. Ich darf bloß noch an die demografische Stelle in den 90er Jahren und Anfang der 2000er Jahren in den neuen Ländern erinnern, wo wir einen massiven Lehrerüberhang hatten und wo wir jetzt aufgrund der Situation, die wir damals hatten, eine hohe Quote von Kolleginnen und Kollegen haben, die aus dem Dienst ausscheiden. Dagegen zu steuern ist eine andere Situation, wo ich vor relativ kontinuierlichen Verhältnissen in den alten Bundesländern stehe. Das bedeutet, um es kurz zu machen, ein sehr differenziertes Herangehen letztendlich. Und es dauert auch natürlich, bis die Maßnahmen greifen, ein wenig Zeit. Aber wir gehen davon aus, dass wir hier auch erfolgreiche Bildungskarrieren ermöglichen und alles dafür tun, dass die dann auch erfolgreich zu Ende gebracht werden.
Sie sagten, es ist noch viel Zeit, aber eigentlich, wir haben 2019 bis 2025, ist nicht mehr wirklich viel Zeit, wenn man sich überlegt, ein Studium dauert mindestens 4 Jahre, bis man dann das Referendariat hat. Also das wird ganz knapp, wenn gerade jetzt begonnen wird, erst dagegen zu steuern.
Ja, die Ausbildung ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite, die ich dargestellt habe, mit anderen Maßnahmen wie Seiteneinsteiger, Quereinsteigerprogramm und die Maßnahmen, die Herr Brüggemann richtig gesagt hat, genau das machen die Länder. Dort sind ja auch sehr intensive Maßnahmen in Gange, um auch die Kolleginnen und Kollegen auf das Niveau zu bringen, wie wir uns das auch vorstellen, was ein Lehrer haben soll. Wir werden, und das sehe ich auch ganz deutlich, uns jedes Jahr darüber wieder unterhalten und nachsteuern. Aber das ist, liegt anhand dieser Massivität der Zahlen in der Natur der Sache und auf den Tisch. Das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, über die man da nicht mehr reden sollte.
Sie hatten einen Aspekt noch angesprochen. Die Länder müssten nicht auch länderübergreifend Maßnahmen besser vereinheitlicht vernetzt werden. Denn Lehrer fehlen überall in Deutschland.
Ja, aber in unterschiedlicher Größenordnung. Das habe ich versucht deutlich zu machen.
Aber die einen werben die anderen ab.
Das Abwerben liegt vor allen Dingen dahin und das bedingt dann auch eine gegenseitige Information der Länder, wo unterschiedliche Bedingungen dann letztendlich greifen, wie eine Anhebung der Besoldung im Grundschulbereich. Dass das eine Land oder viele Länder das machen, das andere Land nicht, da entsteht natürlich irgendwo auch eine Abstimmung mit Füßen, die sich aber dann aber auch in Grenzen hält. Also insofern versuchen da dann die Länder dann auch mit den Bedingungen, mit den Voraussetzungen für das Lehramt, für die Attraktivität des Berufes gleichzuziehen, damit solche Wanderungsbewegungen, wie Sie sie jetzt dargestellt haben, dann unterbleiben und die Lehrerinnen und Lehrer dort dann auch zum Einsatz kommen, wo sie ausgebildet sind, wo sie ihre Tätigkeit machen möchten.
In diesem Jahr feiert die Grundschule ihr 100-jähriges Jubiläum. Herr Brüggemann, sind das düstere Zukunftsperspektiven in diesem Jubiläumsjahr und wie sehen Sie Möglichkeiten, da wieder die düsteren Wolken zur Seite zu schieben?
Ja, ich sehe das Problem etwas grundsätzlicher, denn wir haben 2016 bereits ein Gutachten von Herrn Klemm veröffentlicht als Grundschulverband, in dem wir die generelle Unterfinanzierung der Grundschule im Vergleich zum Sekundarbereich oder auch im Vergleich zu anderen Ländern, die wirtschaftlich ähnlich stark sind wie die Bundesrepublik Deutschland, dargestellt haben. Und es zeigt sich, dass solche Verbesserungen, wie sie jetzt angedeutet werden in der Besoldung, vielleicht dann auch mal in der Unterrichtsverpflichtung, dass die immer nur unter Druck geschehen, wie das aktuell jetzt der Fall ist, und dann dazu führen, dass das Ganze nochmal doppelt erschwert wird, weil man braucht mehr Lehrerinnen und Lehrer, man versucht mit besserem Gehalt welche zu werben, man hat dann das Problem, dass die einzelnen Bundesländer das in unterschiedlichem Maße nur können, die Finanzsituation ist sehr verschieden, das führt dann zu dem, was Herr Michalik die Abstimmung mit den Füßen genannt hat, die ich problematischer sehe als er, weil es tatsächlich gerade bei den Stadtstaaten etwa sehr einfach ist, für Lehrerinnen und Lehrer im Umfeld sich eine Stelle zu suchen. Und damit haben wir eine Situation, die tatsächlich für die Entwicklung der Grundschule, was pädagogische Reformen betrifft, außerordentlich schwierig ist. Denn dafür braucht man mehr qualifiziertes Personal. Und das brauchen wir jetzt, um überhaupt erstmal Basisversorgung zu sichern. Und das macht es schwer, dass die Grundschule ihren Weg gehen kann. Sie haben recht, 100 Jahre waren eine Erfolgsgeschichte, aber die Grundschule steht gerade angesichts der aktuellen Situation in der gesellschaftlichen Entwicklung, also auseinanderstrebende Kräfte oder wenn Sie sich angucken, die Entmischung der Stadtteile, vor besonderen Aufgaben. Und da ist es außerordentlich schwierig, dem jetzt gerecht zu werden.
Aber wie heißt es so schön, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Das waren der Bildungsforscher Hans Brüggemann und der Generalsekretär der Kultusministerkonferenz Udo Michalik zur Bertelsmann-Studie mit den neuesten Zahlen zum Lehrermangel. Latein lernen, da sinkt die Zahl der Schüler in den vergangenen Jahren. Und das vor allem mit diesem Argument, das meine Kollegin Lena Sterz in der Rückschau auf ihre Schullaufbahn auf den Punkt bringt.
Ich hatte 4 Jahre Latein und es waren 4 verschwendete Jahre. Und das sage ich nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil, als ich dann endlich Französisch lernen durfte, ich viel zu wenig Zeit dafür hatte und dachte, hätte ich doch mal mit Französisch angefangen und dieses ganze Latein gelassen.
Wir haben hier bei Campus und Karriere vor 2 Wochen mit dem Soziologen Jürgen Gerhards gesprochen über die von ihm mitverantwortete Studie der FU Berlin zum Nutzen von Latein. Und sein Fazit war, es macht wenig Sinn, heute noch Latein zu lernen. Das hat den Deutschen Altphilologenverband auf den Plan gerufen. Das ist der Fachverband für Latein und Griechisch an Schulen und Universitäten. Er hat die Studie analysiert und meint, deren Argumentation sei nicht nachzuvollziehen. Telefonisch verbunden bin ich nun mit Karl Boyer vom Deutschen Altphilologenverband. Herr Boyer, was haben Sie denn auszusetzen an der Studie der FU Berlin?
Zum einen ist in der wissenschaftlichen Analyse herausgekommen, dass die Breite und die Tiefe, mit der diese Studie durchgeführt worden ist, nicht so lag, wie man das bei sorgfältiger Wissenschaft eigentlich erwartet. Das heißt, jüngere Literatur ist nicht mit einbezogen worden und zum Beispiel ist auch eine Studie, auf die man sich sehr massiv bezieht, nämlich diese Studie Stern-Haag. Da ist man also hergegangen und hat sich sehr stark darauf berufen, obwohl eigentlich klar ist, dass damals die eben auch schon ein bisschen in Zweifel standen. Also es gab eine Studie mit nur 50 Probanden, wo die klassischen Sprachen gegen moderne Fremdsprachen gestellt wurden, um herauszubekommen, wo man mehr Gewinne erzielt.
Das heißt, Sie kritisieren das Studiendesign. Das ist nicht immer repräsentativ. 50 Probanden, das ist relativ wenig. Und dann müsste man auf Latein sagen, abyssus, abyssum invocat, also ein Irrtum zieht den nächsten nach sich. Verfälscht letztlich auch das Ergebnis. Ist das so?
Ja, durchaus. Und dann gibt es ja noch Prämissen, die etwas eigentümlich sind, zum Beispiel der Gesamtansatz, der von Theoremen und Theorien herkommt, die sich sehr stark von den marxistischen Ideologien mit herleiten oder davon zumindest zum Teil gespeist sind.
Wie kommen Sie darauf?
Das merkt man an den Formulierungen und an der gesamten Terminologie, die da auftaucht. Also es gibt so einen Satz in der Erklärung des Studiendesigns, der heißt wörtlich, die mit kulturellem Kapital privilegierten Klassen wollen durch die Wahl von Latein und Altgriechisch Distinktions- und Exklusionsgewinne erzielen. Also da kommt das Modell der Klassengesellschaft durch und man kann doch schon davon ausgehen, dass heutzutage in Mitteleuropa die Gesellschaften gar nicht mehr in Klassen unterteilt sind und schon gar nicht in Schichten im Sinne einer Stratigraphie, wie das bei den Geologen der Fall ist, sondern die Gesellschaft gliedert sich nach meiner Beobachtung viel eher in Milieus auf, in einzelne Gruppen mit ähnlichen Interessen und ähnlichen Orientierungen.
Das Studiendesign zu kritisieren ist das eine. Das andere ist jetzt eine These, die These der FU Berlin. Wenn Latein gelernt wird, dann bringt es einen nicht weiter, was die Kommunikation in der heutigen Welt angeht. Stimmt das nicht?
Ja, jetzt gibt es ja 2 Gruppen von Schulfremdsprachen. Die Kommunikationssprachen, also grob die modernen Fremdsprachen, und die Reflexionssprachen, wie eben Latein und Altgriechisch.
Wenn Sie ganz kurz erklären, was ist eine Reflexionssprache?
In Reflexionssprachen wird zum einen über Sprache nachgedacht, natürlich anhand der Sprache, die man vorliegen hat, und zum anderen dann über Inhalte, die über die Texte in dieser Sprache vermittelt werden. Und da sind eben Latein und Griechisch die großen Lieferanten für sehr viele verschiedene Gewinne.
Welches sind die Gewinne? Was sind die Inhalte? Was sind die Bildungsziele von Latein? Jetzt können Sie loslegen.
Einmal gibt es natürlich sehr sinnfällig sehr große Erträge im Erfahren, worin die verschiedenen Linien und Bestandteile der europäischen Kulturgeschichte bestehen. Also heutzutage ist es ja so, dass die Lateinbücher von der ersten Stunde an schon die Sachhintergründe zu den jeweiligen Lektionen genau mit dabei haben und die Lektionen sind auch in Sachhintergründe eingebettet. Man nennt diese Hintergründe fachlich Realien. Und gerade wenn man ab der 5. Klasse Latein macht, dann sind die Kleinen ganz erpicht auf diese Realien, wie also ein römisches Wohnhaus zum Beispiel aufgebaut war oder wie die Kleidung aussah. Und natürlich gibt es dann irgendwann auch, weil das spannend ist, diese Rennen im Zirkus oder diese, naja, heutzutage nicht mehr attraktiven Spiele in den Amphitheatern, aber auch ganz andere Dinge.
Aber könnte man das nicht auch im Geschichtsunterricht lernen? Muss man deshalb Latein lernen?
Man ist ja viel näher dran an den Dingen, wenn man Texte hat, die das regelrecht verkörpern. Und das tun auch die Lektionstexte in den Lehrbüchern schon und nachher die Literatur natürlich zu 100%. Ja, man atmet den Geist dieses Denkens, meistens der Antike, aber manchmal auch nachantiker Dinge. Und genau das schafft eben doch diesen Mehrwert, den Latein und in anderen Fällen Griechisch bieten.
Jetzt neben diesem Effekt sagt man ja, gibt es auch Sekundärfunktionen beim Spracherwerb. Beim Latein hieß es ganz oft, das bringt einen dazu, dass man zum Beispiel besser logisch denken kann. Was ist mit diesem Sekundäreffekt?
Also stringente Logik im mathematischen Sinn liefert Sprache nie, egal welche Sprache es ist. Aber sagen wir mal, eine gewisse Folgerichtigkeit oder ein hohes Maß an sehr schön nachvollziehbarer Strukturiertheit, das liefern bestimmte Sprachen eben schon. Und gerade Latein kann in sehr umfangreichem Maße ein Modell von Sprache bieten, anhand dessen man ergründen kann, wie Sprache funktioniert und wie vor allem ja sehr viele europäische Sprachen funktionieren. Und da gibt es durchaus dann Transfereffekte für deutsche Muttersprachler zum Beispiel, aber auch für Leute mit anderen Muttersprachen, die sich vom Deutschen jetzt nicht zu sehr unterscheiden.
Latein muss sein. Könnte man die Position des Deutschen Altphilologenverbandes so zusammenfassen?
Ja, durchaus. Gerade eben wegen dieser genannten Gewinne und auch wegen des mikroskopischen Lesens beim Übersetzen, denn das ist ein typisches Alleinstellungsmerkmal der klassischen Sprachen. So mikroskopisch wird eigentlich, zumindest in der Schule, nur noch in diesen zwei Fächern gearbeitet. In Deutsch gelegentlich, wenn man mal Lyrik macht, aber das ist dann eine sehr punktuelle Sache und sehr schnell ist man gezwungen, einfach von den Zielen des Faches her, wieder in 7-Meilen-Stiefeln irgendwo hinzugehen und dann Ganzschriften in groben Zügen erst einmal zu erfassen.
Es ergibt doch Sinn, heute noch Latein zu lernen. Keiner ist gezwungen, aber unnütz ist es nicht. Das meint nicht nur Karl Boyer vom Deutschen Altphilologenverband, sondern auch Melanie Möller, Professorin für Latein an der FU Berlin, Kollegin von Professor Gerhards, der als Soziologe in seiner Studie den Nutzen von Lateinunterricht in Frage gestellt hatte. Und das war Campus und Karriere heute mit Thekla Jahn. Ich blicke noch auf die nachfolgende Sendung nach den Nachrichten Corso Kunst und Pop. Darin geht es unter anderem um das Paranormale und das Buch Okkultes Brevier.